Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei The Dip. Drei Mikros, drei Meinungen, sieben spannende Finanzthemen mit Erichsen, Hell und Bautzus. Servus. Lars Sebastian, ich stelle euch jetzt eine Frage, die ich euch schon immer mal stellen wollte. Nämlich, habt ihr schon mal eine Firma so richtig hart verklagt? Ich meine so richtig hart. Also so, hey, ich habe aus Versehen die Katze in die Mikrowelle gepackt und will jetzt 50 Millionen Dollar von euch. So.
Nein, also das Nein. kann ich verneinen.
Okay. Nicht.
Also unabsichtlich. Früher im Trading hat man ja jede Aktie mal gehalten und insofern habe ich über Jahre hinweg und heute bekomme ich noch immer, man kriegt ja dann von seinem Broker der Hinweis, dass hier eine Sammelklage stattfindet. Also insofern und ob man anspruchsberechtigt da möglicherweise ist, das kann sich über Jahre hinweg noch hinziehen. Also wahrscheinlich habe ich, ohne dass ich das aber aktiv wollte, Tausende von Firmen verklagt und war bei irgendwelchen windigen New Yorker Anwaltskanzleien dabei, aber selbst bin ich tatsächlich noch nie auf die Idee gekommen.
Aber dann haben wir ja jetzt schon einen Titel für heute, oder? Also Erichsen, Doppelpunkt, ja. Ich habe Tausende von Firmen verklagt.
Ich habe Tausende von Firmen verklagt. Ja, das ist ein guter Titel. Den sollten wir auf jeden Fall mal im Hinterkopf behalten. Und ansonsten, ja, haben wir also alle drei eint uns, dass wir das Häkchen noch auf der Bucketlist setzen müssen hinter ich möchte noch mal eine Firma verklagen. Aber wenn wir das tun, dann sollten wir das offenbar in Russland tun und nicht in den USA. Die USA sind ja auch dafür bekannt, dass sie relativ hohe Schadensersatzforderungsklagen zulassen, ganz gerne. Aber in Russland geht wohl noch ein bisschen mehr, weil ich habe jetzt gelesen, dass ein russisches Gericht von Google die stolze Summe von 20 Quintilliarden Dollar fordert. Also eine 20 mit 33 Nullen. Das ist wohl ein bisschen mehr als überhaupt an Geld im Umlauf ist, überhaupt auf der Welt. Also, ja, the big short, Sebastian, was muss man da machen? Google sofort raus aus dem Depot?
Ich würde mir da mal gar keine Sorgen machen und auch als Google-Aktionär. Also, das sehe ich relativ entspannt, egal was da rauskommt. Ich glaube, es wird Google nicht tangieren.
Aber 20 Quintilliarden, also, ja, wenn dir so eine Forderung ins Haus flattert, also entweder kriegt man da einen Lachanfall oder es wird einem schon ein bisschen anders, oder?
Ja, du musst ja erstmal die Google-Adresse finden. Also wir hatten das früher mal, wenn du von Google irgendwas willst oder irgendwelche Dokumente, dass du da erstmal eine Adresse findest, die überhaupt zuständig ist im Google-Imperium. Das ist eigentlich erstmal die erste Hürde, die du nehmen musst. Aber mal im Ernst, das wird wahrscheinlich hat es die Rechtsabteilung weggeworfen, weil sie sagen, wir machen kein Geschäft mehr in Russland. Und international ist so eine Klage natürlich auch nicht so zu sehen, wie wenn die Amerikaner dich verklagen, die da noch einen ganz anderen, längeren Arm haben. Also von allen Problemen, die Google hat und über die wir ja heute auch noch sprechen werden, du hast ja da auch noch ein spannendes Thema mitgebracht, ist das wahrscheinlich das Geringste.
Ja gut, aber ich wollte euch sowieso, also ja, ich denke mal, innerhalb der nächsten Wochen flattert bei euch auch ein bisschen Post ins Haus. Ich fordere auch von
euch. Ich freue mich. Dann fahre ich aber nach München zu dir.
ja, ich kann es dir auch dann persönlich übergeben,
den
Umschlag. Mal gucken, ob du dann immer noch so gut gelaunt bist. Nein, okay, machen wir weiter. Und zwar mit den Themen. Wir sprechen über VW. Wer trägt die Schuld am Untergang unserer deutschen Auto-Ikone? Wir haben einen Steuerhammer für Anleger mit dabei. Wir diskutieren, welche Aktien von der US-Wahl profitieren. Wir haben wie immer eine Hörerfrage im Gepäck. Und da wurde gefragt, ist der Kauf von US-Aktien mit Hebel der todsichere Renditeturbo? Wir sprechen über PayPal und die Frage Kursziel $100. Wir lüften das Geheimnis um den wahren Google-Killer und nein, es ist nicht Russland. Und wir diskutieren über Reddit mit der Frage, ist das eine unterschätzte Aktie? Und liebe Leute, in dieser Woche könnt ihr letztmalig eine Hörerfrage an unsere podcast@by-the-dip.de einsenden, denn zukünftig wird das wahrscheinlich woanders stattfinden. Wir lüften das Geheimnis in der nächsten Woche. Wir werden da eine Ankündigung machen, die größer sein wird als die Schadensersatzforderung von Russland gegen Google. Und da könnt ihr euch jetzt schon drauf freuen. Und ich habe das jetzt zwar so halb ironisch angeteasert, aber ich meine es eigentlich vollkommen ernst. In der nächsten Woche werden wir was verkünden, was sehr, sehr großartig sein wird, worüber sich viele von euch freuen werden, da bin ich ziemlich sicher. Und deswegen würde ich allen raten, die heute erstmalig hier reinklicken oder vielleicht auch zum wiederholten Male und noch nicht den Abo-Button gedrückt haben, weder auf den Podcast-Plattformen noch auf YouTube, denen würde ich raten, tut das schleunigst, denn in der nächsten Woche gibt es hier einen Big Bang, der wird gigantisch. Und zum Big Bang, ich glaube, das ist auch ein gutes Stichwort für VW. Da gab es nämlich auch einen Big Bang, allerdings in etwas negativerer Hinsicht. Sebastian, wer trägt denn die Schuld am Untergang dieser Ikone der deutschen Autoindustrie?
Tja, das ist ja die Frage, die ich hier mitgebracht habe für euch. Denn VW ist ja diese Woche, also man kommt ja an VW überhaupt nicht mehr vorbei. Es ist ja nicht nur in allen Printmedien, Online-Medien, YouTube, Social Media. Also zum einen wird die Schuldfrage gestellt. Wer ist verantwortlich, dass VW einen solch drastischen Niedergang jetzt hinnehmen muss? Und natürlich damit verknüpft wird VW dadurch, dass man, ich sage es mal ganz hart, dass man sich diese Lebenslüge jetzt eingestanden hat, also sowohl Großaktionäre als auch Management, als auch Mitarbeiter, Gewerkschaften und Politiker, dass VW eben nicht so eine große Ikone mehr ist wie früher mal, ist das jetzt vielleicht auch die Chance für den Neuanfang. Und ich bringe mal allen, die jetzt bei VW vielleicht nicht so auf die Zahlen geguckt haben, mal ein paar Daten mit. Wir hatten ja fürs dritte Quartal das operative Ergebnis -42% auf 2,9 Milliarden runter. Autoabsatz -7%. Umsatzrendite im dritten Quartal um die 3,6%, fürs Gesamtjahr 5% oder 5,5% erwartet. Kostenexplosion, Restrukturierungskostenexplosion, Probleme in China, die Konkurrenz technisch viel besser, moderner, schneller, schöner. Also VW hat eine Menge Probleme und wir hatten das in früheren Ausgaben ja schon immer mal wieder thematisiert und ich hatte auch in einer der letzten Ausgaben gesagt, dass ich auch meine VW-Position abgestoßen habe, weil ich auf Deutsch gesagt auch die Schnauze voll hatte. Und jetzt stellt sich aber die Frage, nachdem eingestanden wurde, dass dem Konzern richtig schlecht geht, was man ja an der Börse schon lange sehen kann, KGV unter 3 für 2025 aktuell die Bewertung, da traut man dem Unternehmen nicht viel zu. Die Analysten, wenn ihr da mal reinschaut, 3% Umsatzwachstum im nächsten Jahr nicht mal erwartet. Beim EBITDA, wenn ich da mal drauf schaue, da haben wir so ja -10%. Also kurzum, bei VW ist vieles im Argen. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, die ich hier mitbringe und natürlich mit euch diskutieren will, kann man überhaupt dafür für die Misere den Schuldigen ausmachen? Und ist VW in euren Augen eine interessante Story, weil jetzt, wo alles auf dem Tisch liegt, auch ein Neuanfang beginnen kann? Was sagt ihr?
Lars, ist das eine Firma, die du auch schon verklagt hast? Über einen windigen Rechtsanwalt in New York?
Nee, nicht, dass ich wüsste. Das meiste davon schmeiße ich gleich in den Müll. Aber ich habe, ja, sich zu wiederholen ist auch irgendwo langweilig. Aber ich glaube, seit der ersten Ausgabe habe ich schon erläutert, dass ich keine Autoaktien habe und eine VW mal ganz sicherlich nicht. Insbesondere Unternehmen, die lange Zeit, wenn überhaupt, nur Turnaround-Fantasien mitbringen, interessieren mich eigentlich nicht so sehr. Und die Frage war, wer hat Schuld am Untergang einer Ikone? Und zuerst mal muss man hier neben Faktoren, die sicherlich auch negativ gewirkt haben, die Ikone selbst hat Schuld. Denn wenn es jetzt ein rein strukturelles und ein reines Standortproblem wäre, dann würden wir das auch bei anderen sehen. Nun ist es nicht so, dass bei anderen Autobauern alles ganz hervorragend läuft. Deswegen ja auch meine Generalempfehlung, einfach gar keinen im Depot zu halten. Aber es gibt ja doch noch große Unterschiede. Und es gibt insbesondere auch große Unterschiede zu Massenherstellern in anderen Ländern, nicht nur China. Da kommt ja immer, ich habe gerade von der Gewerkschaftsführerin dann auch den Hinweis bekommen, naja, die werden ja auch subventioniert. Stimmt alles. Aber am Ende des Tages ist es nun mal ein Markt, auf dem man sich bewegt. Wir dürfen davon ausgehen, dass diese protektionistische Haltung eher noch mehr werden wird. Und damit muss VW zurechtkommen und damit kommt VW nicht zurecht. Und wenn wir nach Japan schauen, das ist vielleicht noch am ehesten vergleichbar mit uns hinsichtlich des Standortes, hinsichtlich der Steuern, die in Japan bezahlt werden, hinsichtlich der Energiepreise, ist durchaus vergleichbar mit Deutschland. Eine Toyota steht aber deutlich besser da. Und das sieht man nicht nur am Aktienkurs, das sieht man auch an den Margen, die Sebastian eben angesprochen hat. Und von daher ist das Volkswagen-Problem auch ein Volkswagen-Problem in erster Linie mal. Und weil mir nicht einfällt, wie ein so großer Tanker innerhalb kürzester Zeit dann seine Richtung wechseln sollte, ist es auch für mich weiterhin kein Investment.
Ich habe, wenn ich kurz darf, noch ein paar Daten zur Performance, was du angesprochen hast, Lars. Ich habe mir mal die Peer Group, also der Automobilhersteller und Truckhersteller, über die letzten 5 Jahre angeschaut. Performance-Sieger ist, was denkt ihr, wer von den Autoherstellern hat über die letzten 5 Jahre mit Abstand die beste Performance hingelegt?
Alle weltweit oder wie?
Ja, ich habe hier weltweit.
Na, BYD oder Tesla oder Toyota?
Tesla. Tesla hat 1150% in den letzten 5 Jahren an Kursgewinn hingelegt. Eine BYD haben wir so 680, da sind wir also bei den Chinesen. Tata Motors so 380, Toyota fast verdoppelt. Mercedes, BMW, alle irgendwo noch im grünen Bereich, aber jetzt nicht spektakulär. Und Volkswagen, wenn ihr euch diese Peer-Group-Analyse, also alle, die sowas nicht kennen, müsst ihr euch vorstellen wie ein Diagramm und da sind verschiedene Punkte drin. Und dann sieht man halt, je nachdem, je weiter rechts das ist, desto mehr Performance ist entstanden, das ist Tesla. Je weiter links sowas ist und da ist eigentlich nur ein Wert im negativen Bereich, das ist die gute alte Volkswagen, die hat sich in den letzten 5 Jahren halbiert. Also da kann man auch ablesen, genau was du gesagt hast, Lars. Ja, die Unternehmen haben Probleme hier in Europa und in Deutschland, aber sie haben dann von der Kursperformance zumindest nicht so beschissen abgeschnitten wie VW, was sich sogar halbiert hat. Also und Subventionen, muss ich sagen, kriegen auch unsere deutschen Firmen teilweise. Und hast du beim Stromsubventionen und bei den CO2-Zertifikaten, also auch wir machen da irgendwo in diesem Spiel mit.
Ja, ihr macht jetzt relativ einseitig das Unternehmen dafür verantwortlich, aber ich habe noch nicht den wahren Grund ehrlicherweise gehört, weil ja, ist das hier, war das jetzt ein Managementfehler, dass strategisch einfach die Weichen nicht richtig gestellt worden sind? Ist das ein Problem der Konzernstruktur, so viele unterschiedliche Töchter zu haben, die sich irgendwie auch untereinander zum Teil nicht einig sind? Sind das die extrem teuren Mitarbeiter? Ist das der Betriebsrat? Das würde ich jetzt nochmal mit reingeben. Und man muss aber auch sehen, dass das höchstwahrscheinlich ja auch, also ich glaube, so wird es das VW-Management auch auffassen oder halt auch andere Bosse der Automobilindustrie, dass es ein Politikversagen oder ein Politikproblem ist, das viel zu schnell auf Elektromobilität gesetzt wurde und sozusagen per Dekret verordnet wurde, hey, wir werden jetzt ein E-Auto-Standort und jetzt, macht das mal gefälligst. Also wo ist jetzt die Wahrheit?
Ja, also das war schon, ich bleibe bei VW, weil alle anderen Maßnahmen, die du hier besprochen hast, ja die anderen Automobilhersteller auch betreffen. Es ist sicherlich richtig, dass ich glaube nicht, dass es hilfreich ist, dass der Bund so einen hohen Anteil oder also das Land Niedersachsen so einen hohen Anteil hat. Dann haben sie auch eine relativ starke Eigentümerfamilie. Ist alles korrekt, aber am Ende des Tages ist die Frage, wenn bei einem produzierten Stück gut, wie viel bleibt übrig? Und das ist nun mal bei Volkswagen vorher schon weniger gewesen. Man hat gesagt, beim Massenhersteller darf aber auch die Marge geringer sein. Letztlich war sie da aber auch schon schwach. Und alles spielt da mit rein. Es gibt also nicht das eine Problem. Aber am Ende des Tages ist es ein Management, was entschieden hat. Und wir haben reine E-Auto-Hersteller, die profitabler sind. Volkswagen wollte von allem ein bisschen etwas sein. Und Volkswagen ist eben ein bisschen mehr als nur die VW-Embleme, die wir auf der Straße sehen. Das ist vielleicht auch ein Problem. Also von daher bleibe ich dabei. Am Ende ist es ein Konzernversagen.
Also ich sehe die Schuld nicht komplett bei VW. Ich sehe es, dieser große politische Einfluss bei VW und dieses VW-Gesetz auch durchs Land Niedersachsen, dass man da eingreifen kann. Und dadurch auch der Druck, der entsteht, dass wahrscheinlich niedersächsische Werke jetzt wahrscheinlich sowieso nicht geschlossen werden. Und auch die Macht der Gewerkschaften im Konzern. Also ich erinnere da nur, das war mal vor kurzem diese Partnerschaft mit einem französischen E-Autobauer. Und dann hat man gesagt, naja, wenn wir das aber nicht in Deutschland bauen, haben die Gewerkschaften gesagt oder Betriebsrat, dann machen wir da gar keinen Deal mit denen. Also das Management ist irgendwo auch von dem politischen Einfluss sehr getrieben. Aber in Anbetracht der Misere, vor der wir stehen, kann man da in meinen Augen gar keinen Schuldigen mehr ausmachen und sagen, das ist Robert Habeck, der hat die falschen Weichen gestellt oder das ist das Management oder das sind die Mitarbeiter, weil die mit dem Haustarif zu viel verdienen und zu wenig Produktivität an den Tag legen. Das ist so über Jahre hinweg entstanden und die Schuld, wenn es überhaupt zuweisbar ist, die hat sich so verwoben in diesem ganzen Konglomerat, dass man jetzt eigentlich sagen müsste, und deswegen hatte ich am Anfang auch gesagt, die Lebenslüge wurde jetzt mal erkannt und sich auch eingestanden, weil die Börse hat schon lange reagiert mit diesem 50% Verlust in 5 Jahren. Jetzt kann das zumindest der Weg sein, der Beginn sein für einen Neuanfang, aber alle müssen dann mitmachen. Und ich sehe, wenn ich so die Äußerungen lese in dieser Woche, jeder versucht eigentlich nur seine Pfründe zu sichern, aber so richtig an die Zukunft denkt immer noch keiner bei diesem Konzern. Also vielleicht muss es auch noch schlimmer werden, bevor es besser wird. Aber für mich ist die Aktie trotzdem uninteressant.
Also ich würde vielleicht noch hinzufügen, also weil ich nur recht geben möchte, all das wirkt negativ, nur zwischen beim Aufstieg hat darüber auch keiner gesprochen. Und ich habe jetzt gerade nochmal nachguckt, zwischen 2004 und 2014 hat sich die Aktie fast verzehnfacht. Das lag natürlich auch nicht an dem hervorragenden Management, sondern es lag daran, dass, und das galt für ganz viele andere Hersteller auch, dass der zweitgrößte Markt der Welt offen war, China. Also das heißt, diese Expansionsmöglichkeiten, die hast du natürlich nur einmal und dann, ja, mehr oder weniger zeitgleich bei allen hat dann der Abgasskandal reingehämmert. Und am Ende des Tages hat sich, wenn man jetzt nur auf den Kurs schauen würde, würde man sagen, von da hat sich die Aktie nie wieder erholt. Diese Einflussfaktoren sind alle da, die sind aber die begleiten VW, also die Eigentümerstruktur hat sich jetzt mal abgesehen von Qataris, hat sich ja nicht groß geändert. Und 20 Jahre lang hat man ja mit dieser Eigentümerstruktur auch Geld verdient. Und von daher, all das stimmt. Wir können natürlich ganz am Ende des Tages, und das ist ja auch immer eine Frage, eine gesellschaftliche Frage, wenn du sagst, du willst den Leuten anständige Löhne bezahlen, aber in Niedriglohnländern wird eben weniger bezahlt, dann drückt das auf die Marge. Punkt um.
Was würdet ihr euch denn jetzt von VW wünschen für die Zukunft, wenn ihr Aktionäre wäret? Also nur in der Theorie. Was wäre jetzt die Maßnahme, die ihr begrüßen würdet, um zu sagen, okay, das ist jetzt vielleicht nochmal eine gute Option, um auf den Kaufknopf zu drücken und eine Position aufzubauen? Was wäre das?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage, Timo, weil es genau das ja immer ist, was ich mir wünsche. Dann sag doch mal lösungsorientiert. Und schon stehst du nämlich blank da. Denn theoretisch wäre die Antwort, dann musst du eben dort produzieren lassen, wo es deutlich günstiger ist und so weiter. Aber willst du das? Willst du direkte, 800.000 oder 900.000 Arbeitsplätze, insgesamt glaube ich 3 Millionen, die an der Autoindustrie hängen, willst du sie sagen, die lagerst du aus? Das ist ja letztlich auch eine, in dem Sinne, asoziale Aussage, weil du dann sagst, ja, Freunde, dann müssen wir halt eben hier anders arbeiten. Aber am Ende kommst du nicht drum herum, wenn du auf dem Weltmarkt bist, musst du dir die Frage stellen, ist das die Industrie, die wir uns leisten können? Und das ist am Ende, du kannst es mit Zöllen, so wie es nicht nur Trump, sondern auch ja Joe Biden jetzt aktuell macht, du kannst es mit Zöllen lösen und. Das ist aber eben kein freier Markt. Und freier Markt kann dann extrem wehtun und ich sage noch nicht mal, dass das die beste Lösung ist. Nur, so wäre dann eigentlich die Antwort.
Ich denke, die müssen sich extrem verkleinern. Das ist, die müssen. Ja,
also, das musst du aber erstmal hinkriegen. Weißt du, durch den politischen Einfluss ist dann wieder das Land Niedersachsen dagegen. Gesund schrumpfen wäre genau das Richtige.
Also extrem verkleinern im Sinne von, sie brauchen weniger Marken. Also das heißt, dieses Markenkonstrukt, das müsste man auflösen. Ich ziele jetzt gar nicht in Richtung der Mitarbeiter. Ich kann das aktuell auch gar nicht beurteilen, ob VW, ja, ich weiß, also dass Deutschland ein teurerer Produktionsstandort ist als andere Länder. Das ist mir auch klar, dass da die Marge mit Sicherheit viel, viel kleiner ist. Möglicherweise ist das auch komplett unrentabel. Alles fein. Aber sie brauchen weniger Marken. Je komplexer dieser Konzern strukturiert ist, desto behäbiger wird er, desto mehr hat das Konzernmanagement dann also auch auf der Agenda und kann sich nicht kleinteilig um Probleme kümmern. Und offenbar ist das jetzt momentan der Weg. Also ich vergleiche das jetzt mal, Analogie. Das ist jetzt gerade ein großer Koloss, irgendwie so ein 2-Meter-Riese, der im Boxring steht und drumherum irgendwie tänzeln so ein paar relativ wendige Kämpfer drumherum irgendwie und verpassen denen links und rechts irgendwie Schläge. Also damit dieser Konzern jetzt eine Chance hat, muss er halt auch irgendwie ein bisschen kleiner, ein bisschen wendiger werden. Und das heißt, du solltest, glaube ich, alles, was jetzt nicht unbedingt Kernmarke ist jede Marke, die ja keine allzu große Zukunft zugetraut wird, die sollte jetzt vielleicht irgendwie veräußert werden. Dann hast du Cash in der Tasche und hast auf jeden Fall Möglichkeiten, dich nochmal anders aufzustellen.
Gewinnst aber trotzdem nur Zeit, ne? Weil die Kernmarke halt, ich glaube, aktuell über 85% aller Autos haben nun mal dieses Emblem. Und du kannst die natürlich einmal auslagern und das ist für die Aktionäre sicherlich auch was, aber du musst immer noch die Frage stellen, wer und wo produziert die VW? Und das zu einem Preis, der auf dem Weltmarkt attraktiv ist.
Werbung. In einer der letzten Ausgaben habt ihr ja bereits mitbekommen, dass Bitpanda für Kryptoeinsteiger ein richtig gutes Angebot hat. kostenlose Sparpläne und Wertpapierkäufe bereits ab einem Euro, enge Spreads und ein kostenfreies Depot. Aber wir wissen natürlich, dass viele unserer Zuhörer hier bei The Dip schon ein beachtliches Vermögen in ihrem Kryptodepot angelegt haben. Und deswegen möchte ich euch heute auf ein sehr starkes Angebot von Bitpanda aufmerksam machen, nämlich Bitpanda Wealth. Bitpanda Wealth ist ein Angebot von Bitpanda für vermögende Privatkunden und Vermögensverwalter, die individuelle Lösungen nutzen möchten, um größere Volumina zu handeln. Bei Bitpanda Wealth steht dir ein persönlicher Relationship Manager zur Verfügung, der dich bei der Umsetzung deiner Kryptostrategie unterstützt. Bitpanda Wealth ist ein starkes Angebot für jeden Privatkunden, der sich über eine persönliche Betreuung freut, wenn er sein Vermögen in Krypto investieren möchte. Der Link zu Bitpanda hängt unten drin in den Shownotes. Dort könnt ihr euch auch ein völlig unverbindliches, kostenfreies Erstgespräch für Bitpanda Wealth sichern. Wie gesagt, der Link zu Bitpanda, der hängt unten drin in den Shownotes. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren.
Ich wollte dir, Timo, noch an deinen schönen Vergleich was anfügen. Du hast gesagt, das ist ein Kämpfer, der ein Koloss ist und um den tänzeln kleinere Kämpfer, die wendiger sind, herum. Ich würde noch anfügen, das ist ein Kämpfer, der ein Koloss ist und mit alterlernten Kampftechniken versucht, gegen Kämpfer zu agieren, die viel wendiger sind, agiler und neue Techniken erlernt haben. Denn wir sind ja bei VW immer noch stark irgendwo beim Verbrenner. Klar, es geht in Richtung E-Auto. Aber E-Auto, wenn du mal schaust, in China und vielen Ländern, das ist die Zukunft. Und das kann halt auch so gut wie jeder bauen. Also gerade die technischen Neuerungen, was die Chinesen da an den Tag legen oder auch BYD, was diese Woche gemeldet hat, ist sogar vom Umsatz mittlerweile größer als Tesla. Nicht annähernd von der Bewertung, aber vom Umsatz. Und du kannst halt in diesem E-Auto-Spiel können viele neue Spieler mit eintreten. Und das ist natürlich nochmal eine ganz andere Konkurrenz, als wo ich sage, ich brauche aber das deutsche Ingenieurs-Know-how, weil keiner kann sowas so gut zusammenbauen wie wir. So ein E-Auto, da ist jetzt mittlerweile der Markt offen. Also auch das ist ein Problem für so einen großen, langsamen Konzern, sich dieser Schnelligkeit anzupassen.
Ja, auf jeden Fall ist VW meines Erachtens nach auch ein Thema, was höchstwahrscheinlich ein bisschen größer ist als VW selber. Also weil das, glaube ich, irgendwie auch zu einer Art Symbol geworden ist für Deutschland irgendwie. In dem, was mit VW gerade passiert, spiegeln sich höchstwahrscheinlich auch ganz, ganz viele Abstiegsängste von ganz, ganz vielen Menschen wieder. Und insofern ist das auch abseits der Börse natürlich ein hochrelevantes Thema, aus meiner Sicht zumindest. Und ich finde, wir sollten das auf jeden Fall enger begleiten. Wir kommen aber jetzt...
Das finde ich, darf ich einmal ganz kurz, glaube, macht das sonst selten, aber darf ich... diese Lösungsfrage, die finde ich super spannend und die vielleicht hat ja jemand sozusagen so einen Geistesblitz, den er noch dazu stellen mag, unten in den Kommentaren. Und ich werde es mir auf jeden Fall alle heute am Sonntag durchlesen, außer die beginnen mit, sobald die Ampel weg ist, geht es VW besser. Da spreche ich in dem Fall drüber, weil es kokolores ist. Aber also würde mich wirklich interessieren, kann auch mal ein längerer Text sein zur Not, was da an Lösungsansätzen so in den Köpfen von unseren Zuhörern ist und Zuhörerinnen.
Ja, vielleicht können wir ja mal die Besten können wir ja einfach mal aufgreifen und in einer der nächsten Episoden dann wieder diskutieren. Also finde ich auch stark die Idee. Lass uns das mal machen. Lass uns aber jetzt aber auch direkt zum nächsten Thema rübergehen. Sebastian, du hast noch einen Steuerhammer mitgebracht für Anleger.
Ja, es gibt eine Änderung. Also alle Jahre wieder kommt ja das Jahressteuergesetz. Und das ist ein großes Pamphlet, hätte ich schon gesagt, also ein großes Schreiben, wo alle möglichen Steueränderungen drin sind und wo natürlich die meisten nicht reinschauen. Aber für Anleger gibt es eigentlich sogar zwei Änderungen. Sagen wir mal die positive, die Verlustverrechnungsbeschränkung wird aufgehoben ab nächstem Jahr. Das ist also gerade diejenigen, die traden, betreffend, weil dort ist so der Fall, wenn man mit CFDs beispielsweise oder Terminkontrakten agiert und man hat Gewinne und man hat Verluste, dann werden da zwei Töpfe gemacht. Man guckt, was wurde übers Jahr hinweg an Gewinn realisiert, was an Verlusten. Und dann konnte man, und das ist der Irrsinn, nur 20.000 Euro der Verluste gegen die Gewinne rechnen. Das hatte natürlich zur Folge, dass Leute teilweise hier Abgeltungssteuer und Soli zahlen mussten in fünf- oder sechsstelliger Höhe, aber netto unterm Strich sogar einen Verlust hatten. Also das hatten im Vorfeld Gerichte schon immer wieder moniert, kritisiert, gab es auch Urteile. Das wäre wahrscheinlich in den nächsten ein, zwei Jahren gefallen, gerichtlicherseits. Also das ist ab nächstem Jahr weg. Positiv, muss ich sagen. Negativ fällt allerdings auf, dass die Wegzugsbesteuerung, das ist also für all diejenigen relevant, die in Deutschland beispielsweise Unternehmer sind, Anteile an Firmen halten, dass wenn die wegziehen innerhalb Europas mittlerweile, dass sogar da teilweise die Stundung aufgehoben wurde, wurde die Wegzugsbesteuerung jetzt verschärft, dahingehend, dass ab dem nächsten Jahr jeder, der 500.000 Euro oder mehr an Kapital bzw. an Ursprungskapital, es geht nicht um die Gewinne, es geht um den Einstandswert von 500.000 Euro oder mehr in einem ETF hat, der fällt dann auch unter die Wegzugsbesteuerung. Das würde bedeuten, jemand hat mal 600.000 Euro in den ETF investiert, dann würde diese Steuer greifen und man würde sagen, okay, du musst jetzt entsprechend die Gewinne, die aufgelaufen sind, mit Abgeltungssteuer und Soli versteuern, weil du ja deinen Wohnsitz weglegst oder wegverlegst von Deutschland, egal ob die Position verkauft wurde oder nicht. Und da ist es schon interessant, dass man natürlich, sind jetzt sicherlich relativ wenige, die davon betroffen sind, aber dass man darauf achtet, dass wenn man den Plan verfolgt, sonst ist es eh egal, Deutschland mal zu verlassen, dass man nicht mehr als 500.000 Euro in so einen ETF reinpackt, dass man da möglicherweise dann auf mehrere ETFs streut oder auch mit Einzelaktien ergänzt. Da gibt es momentan zumindest keine Regelung. Vorausgesetzt, man hat nicht mehr als 1% der Unternehmensanteile, was jetzt wahrscheinlich bei einer Apple, einer Amazon, einer Berkshire nicht unbedingt passieren wird. Aber das ist mal eine wichtige Info. Und wie gesagt, werden jetzt
bei
viele
VW
sagen,
ist
naja,
das schon
ist nicht relevant.
Bald. Bei Bitte? VW ist es realistischer.
Ja, leider. Leider muss man sagen, dass es realistisch wird. Aber da muss ich sagen, ich habe da ein bisschen so die Befürchtung, dass das möglicherweise in den nächsten Jahren auch die Schwelle noch gesenkt werden könnte. Ich muss aber auch den Gesetzgeber ein bisschen in Schutz nehmen, weil ich gehe davon aus, dass hier gar nicht mal unbedingt die ETFs im Vordergrund standen, sondern eher, dass Leute ihre Firmenanteile in eine Fondskonstruktion reinpacken und dann halt damit versuchen, die Wegzugsbesteuerung zu umgehen. Und da wurde jetzt ein Schlupfloch gestopft. Aber sind wir realistisch, es gilt dafür auch für ETFs. Deswegen, wer da irgendwie betroffen ist und wer plant, Deutschland zu verlassen und hat vielleicht mehr Geld angelegt in einem ETF, bis Ende des Jahres kann man da ja immer noch umschichten. Aber das würde dann natürlich auch die Steuer auslösen, die man dann hinten raus eh bezahlen müsste. Also
war das denn, galt die Wegzugsbesteuerung denn eigentlich nur für Privatpersonen bislang oder auch für juristische Personen? Auch für juristische Personen. Und da wurde das Schlupfloch jetzt, Lars, sag.
Nee, die Wegzugsbesteuerung betrifft jetzt letztlich jeden Unternehmer in jeder Rechtsform. Mhm. Also es kann ein Einzelunternehmer, den kann es genauso betreffen wie eine GmbH oder eine AG oder eine Kommanditgesellschaft. Also gibt es keine Unterschiede. Der Privatmann kann natürlich immer noch ziehen, wohin er will. Die Frage ist halt, woher er seine Einkünfte bekommt. Und wenn der Privatmann auch gleichzeitig Unternehmer ist, dann betrifft ihn das. Hat ihn bis jetzt auch schon betroffen. Deswegen ist die Steuer auch wirklich eine, also wenn ich das nur kurz als einzigen Gedanken hinzufügen darf, meines Erachtens eine Frechheit, die aber auch gekippt wird, glaube ich, vor dem EuGH, weil wir zumindest mal innerhalb der EU ja nicht nur eine Reisefreiheit haben sollten, sondern ja auch da keine juristischen Schranken. Also es gab, glaube ich, ein, zwei Urteile auch schon in diese Richtung. Noch existiert sie aber und sie ist wirklich ein Zwangsverbleiben, könnte man sagen. Müsste man.
Nur um das jetzt nochmal klar zu kriegen. Also juristische Personen, also du hast eine GmbH und du willst jetzt eigentlich ins Ausland und dann hast du alles an Assets, was du so hast, liquidiert, in einen ETF zum Beispiel reingepackt und dann war das aber wieder problemlos möglich, über dieses Vehikel ins Ausland zu ziehen, ohne dass du eine Wegzugsbesteuerung, der Wegzugsbesteuerung bislang unterlegen hast. So,
also
kann man sich das so vorstellen.
Ja, mal ganz vereinfacht. Das sind wir jetzt natürlich auch im Bereich der Steuerberatung, wo ich mich gar nicht zu weit aus dem Fenster lehnen will, weil in Deutschland sich ständig was ändert und das muss jeder mit dem Steuerberater besprechen. Und ich würde auch nicht sagen, dass du als Unternehmer natürlich einen ETF auflegst, aber eine Art fondsähnliche Struktur und damit hast du die Anteile ja dann in eine Art Fondsstruktur gegeben und an dem Fonds hältst du dann Anteile und nicht mal an deiner Firma. Also solche Dinger werden oder sowas wurde zumindest so eine Konstruktion hier unterbunden, was einfach zur Folge hat, dass dann halt auch ETFs und Fonds mit reinfallen, wenn du hier halt 500.000 Euro oder mehr an Anfangsinvestment drin hast. Wenn du da 400.000 Euro drin hast und der Wert ist 1,8 Millionen, weil du früh investiert hast und du hast hier 1,4 Millionen Euro an Zugewinn, dann ist es egal. Also es geht ums Anfangsinvestment in diesem ETF. Deswegen, wer denkt, er könnte davon betroffen werden, sollte halt dann bei 499.999 Euro aufhören. Vorausgesetzt, es wird in den nächsten Jahren nicht die Schwelle nach unten angepasst. Also auf eine 250.000 oder 100.000, je nachdem. Ich meine, der Staat braucht Geld, es denkbar ist es.
Aber wie betrifft denn das jetzt deine Umzugspläne nach Monaco, Sebastian?
Gar nicht.
Gar nicht.
Ich geb das ganze Geld für den Umzug aus in meinen ETFs, weißt du, dann ist da nichts mehr zu holen.
Okay. Für das Luxus-Penthouse.
Genau.
Mit bestem Blick auf die Rennstrecke. Okay, gehen wir weiter. Also, nächstes Thema, US-Wahl. Wir diskutieren, welche Aktien von der US-Wahl profitieren. Profitieren denn überhaupt irgendwelche Aktien? Weil, ich gebe jetzt mal direkt eine These von mir mit rein. Ist die US-Wahl nicht eigentlich das komplette Non-Event für die Börse?
Sorry für die kurze Unterbrechung. Sebastian hier. Ihr habt bestimmt schon mal von FOMO gehört. Das ist die Fear of Missing Out, also die Angst, den nächsten großen Börsenhype oder den nächsten großen Börsentrend zu verpassen. Und wir können euch ein Versprechen abgeben. Wenn ihr ein Abo von unserem Podcast da lasst, dann seid ihr immer informiert über das, was aktuell an den Finanzmärkten abgeht. Und damit müsst ihr auch keine Angst vor FOMO haben. Dann war es das auch schon wieder für diese kurze Unterbrechung. Jetzt geht's weiter.
Ja, also ich denke, ja, die Frage ist berechtigt. Also ich denke, dass relativ viel anhand der Umfragen zum Teil zumindest schon eingepreist ist. Das konnten wir in den letzten Tagen sehen. Wir konnten auch in den letzten 2 Tagen sehen, wie eine kleine Verringerung des Vorsprungs von Donald Trump quasi auch einiges wieder ein bisschen ausgepreist hat. Aber wenn um jetzt mal eine konkrete Empfehlung, wie soll ich mich verhalten, würde ich auch sagen, ja, betrachte es als Non-Event. Wenn für sehr aktive Anleger sollte es dazu kommen, ein Kamala Harris-Dip, sollte also die Börse schwächer tendieren, bei einem Wahlsieg von Kamala Harris, dann ist dieser Dip meines Erachtens kaufenswert. So wie über die Maßen kaufenswert übrigens ja auch der Trump-Dip war bei seiner ersten Wahl. Das war eine Chance sondergleichen. Hat man im Nachhinein erst beurteilt. Deswegen sage ich es diesmal vorher. Aber ja, bevor wir jetzt auf die Aktien eingehen, ich würde auch sagen, das ist das viel beobachtetste Ereignis überhaupt. Da also, Sebastian überlegt, ob das richtig war, da also rein zu interpretieren, ja, aber warte mal, ich könnte mir doch jetzt diese Aktie kaufen oder diese Branche und da kommt bestimmt keiner drauf. Nö, ich würde es einfach beobachten und vielleicht als leichte Unterhaltungskost betrachten. Aber im Depot darauf jetzt vorher zu reagieren, halte ich nicht für notwendig.
Ich würde das Non-Event, Timo, ganz kurz noch kurz einordnen. Wenn jemand hier Sparpläne laufen hat und sagt, ich guck da nicht in die Börse rein und an die Aktienmärkte und das läuft, ist das ein komplettes Non-Event. Also egal, wer in den USA oder auch in vielen Ländern an der Macht war, das ist langfristig gesehen komplett egal. Aber kurzfristig könnte es zum Event werden, vor allem dann, wenn natürlich, und da bin ich auch skeptisch, dass wir nächste Woche schon ein Ergebnis haben, alles wieder ausgezählt wird und beide Parteien, also sowohl Republikaner als auch Demokraten, sichern sich hier spezialisierte Anwaltskanzleien en masse momentan, weil es wird hier sicherlich noch einiges zu diskutieren. Ja. Also deswegen kurzfristig ist es, denke ich, schon ein Event. Das wird nicht damit ausgehen, dass sagen, wir haben einen klaren Wahlsieger, alle sagen, okay, die Sache ist erledigt. Das sehe ich auch auf beiden Seiten so. Aber mit einer Brille, wenn wir in einem Jahr zurückblicken, dann wird das die Märkte nicht interessiert haben. Also das, so würde ich es mal einordnen aus meiner Sicht.
Also ich frage nochmal Lars, du sagst, der Harris-Dip, falls er denn so kommen sollte, der wäre kaufenswert. Also du meinst, Harris wird Wahlsiegerin, dann gibt es irgendwie einen Downgap oder so am nächsten Tag, die nächsten 2 Tage und dann geht der Trend einfach weiter oder dann freuen sich alle über die Harris und
Nee, das sicherlich nicht. Also es ist rein psychologisch. Momentan, das lässt sich ganz ziemlich gut ablesen, momentan ordnet man das so ein, dass ein Wahlsieger Trump für die Börse kurzfristig, also wir sprechen hier über die erste Reaktion, positiver sein könnte. So, und dementsprechend wäre Harris dann erstmal kurzfristig negativ. Sie hat höhere Unternehmenssteuern vor und so weiter. Die wurden mal brachial ja von 35% auf 21% gesenkt. Sie würde die auf 27% wieder erhöhen. Die USA hat unter fast allen Steuersätzen einigermaßen floriert. Und auch wenn wir uns das Wachstum unter den vergangenen Präsidenten anschauen, unter Obama waren es im Schnitt 2,4%, unter Trump waren es im Schnitt 2,3%. Aber das war in den seltensten Fällen nicht das Werk des Präsidenten, sondern des Umfelds, mit dem er jeweils zu tun hatte, mit den wirtschaftlichen Zyklen. Unter dem Aspekt, wenn also dieser Harris-Dip kommen sollte, dann wird es wahrscheinlich nicht als Gap stattfinden, denn die unwahrscheinlichste und wenn wir uns vergangene Wahlen anschauen, ist es deshalb ja vielleicht schon wieder wahrscheinlich, dass wir einen klaren Wahlsieger haben, aber momentan darf man nicht davon ausgehen. Also würde das vermutlich in den Markt so ein bisschen einschleichen. Das nervt ehrlicherweise auch, wenn das Wochen dauert. Also abends kommen dann irgendwelche neuen Umfrageergebnisse beziehungsweise Auszählungsergebnisse, ist der Markt wieder ein bisschen schwächer. Da ist der so schnell drüber hinweg. Der Markt ist so schnell desensibilisiert und sagt, naja komm, ist dann am Ende auch egal. Nur wenn es einen Wahlsieger Harris gäbe, also es wird verkündet, und dann die Börse schwächer reagieren sollte. Wir reden wahrscheinlich dann über 3-5% maximal. Dann ist das für mich kaufenswert, weil ich übergeordnet glaube, dass es weiterhin die Liquidität sein wird, beziehungsweise das Liquiditätsumfeld, welches die Kurse bestimmt. Und das sehe ich für die nächsten zwei Quartale eher positiv.
Wer ist denn euer Favorit eigentlich? Also ich meine das jetzt politisch tatsächlich. Wer ist politisch euer Favorit?
Ja. Du meinst, wenn du dich entscheiden musst, also dann wäre politisch mein Favorit Trump, weil ich finde, bei ihm bist du, also du hast ihn greifbarer. Harris, muss ich sagen, ist ja jetzt auch in einem Art Schongang an die Kandidatur gekommen. Also ihr werden auch nicht kritische Fragen gestellt. Es gibt jetzt nicht so viele Events und ich finde auch, was ihr so politisch verfolgt, ich meine, es wird wahrscheinlich eine Fortsetzung von Biden sein, aber ich gehe auch stark aus und ich meine, ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren, dass Trump auch aufgrund seiner Unberechenbarkeit, die er an den Tag legt, schon eine Macht hat, relativ viele geopolitische Konflikte auch zu entschärfen. Und wirtschaftlich erstmal, da bin ich bei Lars, wird das natürlich zu einer Erleichterung führen, was dann sein Experiment, was jetzt die Zölle angeht und ob er es macht, das muss man ja auch sagen. Also ein amerikanischer Wahlkampf, finde ich immer, wird hier in Deutschland auch hysterisch beobachtet und erstattet, weil da wird natürlich mit harten Bandagen gekämpft und da wird natürlich auch immer wieder das ein oder andere rausgezogen. Mal gucken, ob dann hinterher diese Zölle kommen. Aber Trump ist jemand, der denkt in Deals, also der will Deals machen. Und jetzt gucken wir mal, ob das was bringt und ob er diese Zollgeschichte überhaupt verfolgt und dann allerdings im Gegenzug auch wieder die Steuern senkt. Da muss man jetzt mal schauen.
Ja, ich erlaube mir frecherweise, das gar nicht aus Sicht eines Anlegers zu sehen. Also ich hab ja doch relativ viele Kryptopositionen, da wäre wahrscheinlich Trump besser. Aber ich erlaube mir, mich dieses Ballastes einfach zu entledigen und das jetzt auf rein, na sagen wir mal, menschlicher Ebene zu betrachten. Und beide möchte ich nicht wählen. Wen ich allerdings noch weniger wählen möchte, wäre Trump. Das heißt also, wenn ich mich entscheiden müsste, dann wäre es eher Harris, schlicht und einfach, weil ich mit diesen, ja, von mir aus ist es Wahlkampfgeplänkel, aber an den Worten, an den Taten sollt ihr sie messen. Ich kann mit der menschenverachtenden Grundeinstellung, mit der Donald Trump durch die Gegend geht, auch zu Amtszeiten, nicht nur im Wahlkampf, kann ich überhaupt nichts anfangen. Also jede Randgruppe kriegt da was weg. Ich weiß im Übrigen, dass Sebastian deshalb nicht diese Gedanken, er ist da vielleicht ein bisschen rationaler und das ist ja vielleicht auch das Spannende am Podcast, dass wir da unterschiedliche Ebenen haben. Aber ich kann das auf der Ebene schlicht und einfach nicht ertragen, was Donald Trump macht und von sich gibt.
Ich muss sagen, dass es mir zum ersten Mal völlig egal ist. Wirklich. Ich habe am Anfang gedacht,
zwingt der hier rein?
Ja, mir ist, aber das ist wirklich meine Meinung. Wenn ich jetzt zu jemandem neigen müsste, würde ich wahrscheinlich auch aber ganz leicht nur zu Kamala Harris tendieren. Und es ist mir insofern komplett egal diesmal, weil meine These ist einfach, egal wer es wird auf jeden Fall ein schwacher Präsident. Es wird ein sehr schwacher Präsident die nächsten 4 Jahre regieren. Sie ist eine Katastrophe. Also ich traue ihr wirklich nicht viel zu. Und ja, er ist ja eigentlich auch in meinen Augen irgendwie eine Art orangener Clown irgendwie. Also ob der da im Weißen Haus sitzt oder irgendein Schimpanse, das hat, glaube ich, intellektuell macht das überhaupt keinen Unterschied. Und,
Sebastian, zuerst dachte ich, wir beide kriegen mehr Lack für unsere Äußerung. Jetzt weiß ich, es wird auf jeden Fall Timo sein. Wir sind wieder raus.
Passt. Also ja, aber es ist ja so. Recht. Und Ich glaube, dass China und Russland und der ganze BRICS-Plus-Block sich so dermaßen über die US-Wahl freut. Also ich glaube, die feiern jetzt schon Silvester, weil halt da wirklich, ja, es wird auf jeden Fall ein schwacher Kandidat im Weißen Haus sitzen, der auf der Weltbühne wahrscheinlich die USA nicht mehr gut vertreten wird. Ich meine, Joe Biden war auch ein schwacher Präsident, keine Frage. Und das ist wahrscheinlich eher dem Alter geschuldet. Also ich glaube, Joe Biden, vielleicht 15 oder 20 Jahre jünger, wäre wahrscheinlich auch auf der Weltbühne ein ganz anderer Kandidat gewesen. Also das war ein großer strategischer Fehler, ihn aufzustellen damals. Und da hätten sie sich, also die Demokraten, und da hätten sie höchstwahrscheinlich sich schon mal Gedanken machen müssen, oh, wie alt ist denn der eigentlich, wenn nochmal gewählt wird? Und könnte das nicht eventuell schiefgehen? Also das ist eine Clowns-Veranstaltung mittlerweile, diese US-Wahl.
Das mag man so sehen, aber das ist vielleicht auch die Stärke der USA. Nenn mir mal einen starken Präsident, der dann versucht hat, die Richtung komplett anders vorzugeben. Vielleicht ist das ja gerade natürlich ist es de facto wahrscheinlich der mächtigste Posten, den du innehaben kannst. Aber wenn du dir sämtliche Präsidenten anguckst, auch die, die den Friedensnobelpreis bekommen haben, dann haben sie sich am Land, sie haben, es war immer eine America First Politik. Ja, ein Obama hat mehr Drohnen abgeschossen als jeder Präsident vorher und nachher auch und hat einen Friedensnobelpreis bekommen. Das wird ihm hin und wieder auch vorgeworfen. Wenn du dir die beiden Bushs anguckst, wenn du dir einen Reagan anguckst, den du aus heutiger Sicht würdest du noch mehr sagen, das ist ein totaler Clown gewesen. Die USA haben immer gemacht, was für die USA gut war. Und deswegen ist es wahrscheinlich, so mächtig dieser Posten ist, vielleicht auch die Stärke dieses Landes, dass sie die Wirtschaft aber in weiten Teilen alleine arbeiten lassen und dass die wirtschaftliche Kraft, die von diesem Land ausgeht, und wenn wir da manchmal hinfahren und du bist in Gegenden, die nicht gerade in der Metropole sind, da denkst du, wie kann dieses Land so erfolgreich sein? Das ist ja wie vor 150 Jahren hier und dann die Leute tragen mit einer offen ihre Waffe durch die Gegend und so weiter und wir belächeln das alles. Aber vielleicht ist das die große Stärke, dass du sie machen lässt. Und das führt sicherlich auch zu den Schattenseiten. Also wenn du auf der gesellschaftlich verkehrten Seite in den USA stehst, dann liegst du deutlich tiefer im Morast als bei uns. Aber das macht sie eben auch zu dieser Supermacht, dass sie eben nicht so politisch gegängelt ist und nicht so viel reguliert, wie das bei uns der Fall ist.
Und kurze
Antwort. Politisch macht es einen Unterschied. Also ich glaube, lass mich ganz kurz noch sagen, nur diesen einen Gedanken. Ich glaube, ich halte es da mit Ken Fischer. Der hat in Focus Money eine Kolumne gehabt und da hat er mal sehr, sehr treffend geschrieben, hey, liebe Börsianer, lasst uns alle beten, dass die beiden Parteien sich über das Checks and Balances System, dass die sich möglichst blockieren, weil dann passiert nämlich zumindest innenpolitisch nicht sehr viel, dann kann keiner was kaputt machen. Außenpolitisch würde ich das nicht so sehen. Da ist es, glaube ich, schon wichtig, dass man da eine starke Figur hat, die also auch diese entscheidenden Weichenstellungen rational und gut managt, weil wir sind aktuell in einer komplett anderen Ära, was die Geopolitik anbelangt. Und da wird es so viele tektonische Machtverschiebungen geben in den nächsten Jahren. Das wird zumindest in puncto Geopolitik extrem volatil. Und da wäre es gut, eine vernünftige, rationale, starke Figur im Weißen Haus zu haben. Und kriegen wir mit beiden Personen nicht. Also weder mit Harris noch mit Trump. Das ist mein. Aber für die Börse würde ich sagen, hey, lass uns.
Du lockst mich nicht hier rein, Trump zu verteidigen. Aber ich finde, er hat sich, was das angeht, in diesen geopolitischen Fragen, das ist ja noch am ehesten der Punkt, wo ich sage, da befürchte ich nicht, dass er die. Er ist ja total rational, was bei in diesen Geschichten. Aber ja, es ist sehr weit. Also die. Er ist ja zumindest mal keiner, der die Konflikte offen führt, sondern sagt, da wo Konflikt ist, ist keine Wirtschaft. Let's see. Vielleicht sind auch einige Herausforderungen zu groß, um sie einen auf eine Schulter zu legen.
Ich meine, mein letzter Punkt, was ich gerade noch sagen wollte, ist, es ist, und das hatten wir vorhin schon so direkt gestreift, mehr oder weniger ja auch egal, wer an der Macht ist. Und es wird immer wieder die Frage aufgeworfen, wer eigentlich die USA gerade regiert, weil Joe Biden ist es wahrscheinlich nicht. Der ist wahrscheinlich nicht so arbeitsfähig mehr, dass er da jetzt sich um die Geschäfte kümmert. Und da ist genau der Punkt. Wenn du gute Leute in der zweiten, dritten, vierten Reihe hast, die den amerikanischen Pragmatismus und Wirtschaftspragmatismus auch in sich haben, dann läuft die Bude auch, egal wer vorne jetzt vor der Kamera halt steht und da seine Meinung sagt, weil hintenrum und nach unten sind natürlich ganz andere Strukturen wiederum.
Ja, vielleicht habe ich noch einen einzigen
Gedanken. Bastian Hell, ist es egal, wer unter ihm Präsident ist.
Das ist ein schönes Schlusswort, ja.
Genau. Und, also mir ist heute Morgen, als ich unter der Dusche stand und ich überlegt habe, was wird wohl Timo nachher dazu sagen, noch ein Gedanke gekommen. Viele von den Entscheidungen, die heute getroffen werden, werden ja auch heute hart kritisiert. Und im Nachhinein wird dann irgendwann, wird man sagen, das waren aber strategisch weise Weichenstellungen. Und ich weiß nicht, ob es einen Politiker gibt, der erfolgreichste Politiker hinsichtlich Shorts und Memes und sowieso ist posthum und auch schon vorher Helmut Schmidt gewesen. Weil man sagt, naja, das, guck mal, so ein Format, das brauchen wir hier. Und das war der Bundeskanzler, der eine nur sehr schwache Mehrheit hatte, der höchst kritisch gesehen wurde zu seiner Amtszeit, bei dem man gesagt hat, wenn der Sozi da noch weitermacht, dann wird das hier mit unserer Bundesrepublik sowas von dem Bach runtergehen. Und die Amtszeit war ja auch nicht sonderlich lang. Und heute hat man dann auf den Altkanzler Schmidt geschaut und gesagt, ja, so, das waren aber mal noch Leute mit Format. Also viele Entscheidungen werden dann auch im Nachhinein erst, reifen vielleicht besser oder eben auch schlechter. Das ist in der aktuellen Situation oft gar nicht so gut zu erkennen.
Ich glaube, bei Helmut Schmidt ist das aber so, dass er irgendwie so ein bisschen verklärt wurde, weil er einfach ein alter Mann hat in den Sendungen gesessen, in denen nicht geraucht werden durfte, hat sich da einfach eine Zigarette angemacht und hat einen rausgehauen. Also so, das ist in meinen Augen Helmut Schmidt gewesen. Ich finde, Helmut Schmidt wird total überbewertet. Total irgendwie. Also da gab es mal einen Spiegelartikel.
Ich bin jetzt letzte Woche den Podcast
letzte auf. Woche.
Jetzt macht er ihn wieder kaputt.
Das ist letzte Woche hatte er schon Precht in der Zerre und ihm abgesprochen, dass er ein Philosoph ist. Diese Woche Helmut Schmidt, nächste Woche Barack Obama. Dran.
Ich bin der Zerstörer der Ikonen. Und Reagan sehe ich übrigens gar nicht so schlecht in seiner Amtszeit. Also jetzt so aus der historischen Brille, das nur mal. Aber da gab es einen Spiegelartikel, wo so alte Politiklegenden irgendwie mal so richtig süffisant auseinandergenommen wurden. Und da war die Überschrift, die war wirklich genial. Ich hab wirklich Tränen gelacht. Der Weisheit letzter Stuss. Okay, aber jetzt zur Hörerfrage, jetzt wirklich zur Hörerfrage. Also, ist der Kauf von US-Aktien mit Hebel der todsichere Rendite-Turbo? Ich glaube, das können wir schnell machen.
Die Frage von Christian. Und Christian wollte genau das wissen, was Timo vorgelesen hat, so schön. Und es ist ja eigentlich, wir waren jetzt gerade schon in den USA, ein No-Brainer, wenn man sagt, okay, Aktienmärkte langfristig laufen perfekt. Der amerikanische Aktienmarkt hat unglaubliche Renditen geschafft. Warum soll ich in den USA, in den S&P 500 oder auch in MSCI USA, einfach nicht mit einem Hebel 2 investieren? Und da zum einen kann man machen, muss jeder für sich entscheiden. Größtes Hindernis bei den meisten dürfte die eigene Psyche sein, also die Stärke der Psyche, weil wenn es an den Märkten nach unten geht, wirkt dieser Hebel natürlich auch in die andere Richtung. Also nur mal als Beispiel, 2008 hatten wir mal eine Korrektur in dem Jahr von 50%, 2009 hatten wir zeitweise nochmal 26%, 2001 28%. Wir könnten in der Historie zurückgehen in die 70er oder auch in die 30er. Also das wirkt natürlich auch in die Gegenrichtung. Theoretisch, wenn es an einem Tag sogar zu einem Crash kommen würde von 50%, wäre bei diesem ETF die Kohle weg. Ist jetzt natürlich nur ein theoretisches Beispiel, aber ich will nur sensibilisieren, dieser Hebel wirkt in beide Richtungen. Und was auch ein ganz interessanter Aspekt ist, es ist richtig wichtig, was das Timing anbelangt bei solchen ETFs. Weil wenn man so einen gehebelten ETF kauft und kommt dann in eine Korrekturphase rein, dann holt der ETF diese Verluste verglichen mit einem ungehebelten ETF gar nicht mehr oder nur noch schwerlich auf. Kommt man aber in eine Phase rein, wo es direkt nach oben geht, dann läuft dieser gehebelte ETF erstmal perfekt. Das ist mathematisch, wollen wir mal nicht vertiefen, das ist die sogenannte Pfadabhängigkeit oder auch der Volatility Drag, kann man sich mal einlesen. Aber das ist einfach innerhalb der Konstruktionsweise dieses Hebel-ETFs begründet, dass er einfach bei Korrekturen stark reagiert, aber das teilweise dann nach oben nicht mehr aufholen kann. Also ich persönlich bin da kein Fan, weil diese ETFs sind auch über Derivate konstruiert, das heißt über Swap-Geschäfte, die, wenn nicht irgendwie unbedingt nötig, will ich eh nicht im Portfolio haben, auch wenn ich nicht sagen will, die sind irgendwie super riskant, aber wenn ich es vermeiden kann, will ich schon die Aktien direkt im Depot haben. Zum anderen, wie gesagt, die eigene Psyche, man muss sich einstellen, dass in einer heftigen Korrektur das Ding auch deutlich korrigiert. Und was sich auch zeigt, ist, dass in der Regel die Rendite gar nicht mal unbedingt doppelt so gut ist wie beim ursprünglichen Index, die Volatilität allerdings mehr zunimmt und man deswegen also nicht unbedingt erwarten kann, dass man wirklich hinten raus dann die doppelte Rendite hat. Wie gesagt, auch wenn wir am Anfang in eine Korrektur noch reinkommen, dann muss man sogar erwarten, dass so ein ETF länger schlechter läuft als die ungehebelte Variante. Also das gilt es zu beachten. Ich möchte jetzt gar nicht mal sagen, auf keinen Fall. Ich persönlich habe es für mich ausgeschlossen. Das passt jetzt nicht in mein Depot rein. Die Denkweise kann ich gut verstehen. Aber es kommt halt wirklich darauf an, dass man den Markt so erwischt, dass er erstmal noch ein ganzes Stück weiter ansteigt, dass man hier eine Art Puffer aufbauen kann für die Korrekturen, weil die dann ziemlich heftig ausfallen. Habt ihr da eine Einschätzung dazu?
Ja, also beim ETF kann man auf keinen Fall sagen, wenn es als Daueranlage gedacht ist. Aufgrund der von dir angesprochenen Fahrtabhängigkeit wäre das auch schiefgegangen. Man kann diese ETFs teilweise nicht 20 Jahre zurückrechnen, weil sie es nicht so lange gibt. Also auf keinen Fall machen. Man könnte es theoretisch mit Derivaten umsetzen. Dafür hat man natürlich dann ein paar Kosten. Man kann auch Derivate verwenden, bei denen die Volatilität eine geringe Rolle spielt. Ja, dann wäre man dauerhaft gehebelt drin, bis zu dem Zeitpunkt bei Hebel 2, bis man mal eine 50% Korrektur hat. Und wie du richtigerweise festgestellt hast, gab es die. Dann wäre das ein Totalverlust, weil die laufen nun mal nicht in den negativen Bereich und kommen dann wieder zurück in den positiven. Das heißt, die realistischste, heute habe ich es aber auch mit Steigerungsformen, Möglichkeit wäre, das zu hebeln, indem man, und das passiert, einfach seine Summe leveraged, indem man Kredit aufnimmt. Also wenn ich für 100.000 Euro, wenn ich sage, naja, wenn er sowieso läuft, dann nehme ich mir nochmal 100.000 Euro an Kredit. Das wird nicht mit den Wertpapieren funktionieren. Die werden nicht so hoch beliehen in der Regel. Aber ich kann natürlich auch einen immobilienbesicherten Kredit nehmen und dann nochmal das Geld investieren. Das wäre, muss man sagen, in vielen Zeiten ganz gut gegangen. Das ist aber insbesondere dann, wenn man sagt, na, es wird schon nicht schief gehen, dann naht wahrscheinlich der Zeitpunkt, wo es schief geht und der Hebel wirkt auch in die andere Richtung. Dann müsste ich das als Spielgeld haben und dementsprechend dürfte es mich dann nicht stören, wenn ich den Kredit zurückbezahlen muss, aber die Kohle reicht nicht aus. Also man muss es so feststellen, weil das machen Hedgefonds regelmäßig, dass sie mit Fremdkapital-Leverage rangehen. Das hätte in einigen Zeiten funktioniert. Ich habe das noch nie gemacht und würde pauschal erstmal das auch keinem empfehlen, so zu verfahren.
Ich würde sogar noch anmerken, dass es wahrscheinlich psychologisch noch schwieriger ist, so eine Verlustphase auszusitzen mit einem Kredit an der Backe, den man irgendwann zurückzahlen muss, als mit einem gehebelten ETF. Das ist wahrscheinlich für viele außerhalb der Hedgefonds-Industrie noch schwieriger mental zu verkraften.
Oder du leihst dir irgendwo das Geld bei jemandem, der dir aber nicht das Wasser reichen kann. Also wo du sagst, das kann ich dir leider nicht zurückgeben und der kann nichts dagegen machen. Natürlich.
Ja.
Das ist natürlich bei den meisten Inkasso-Unternehmen nicht der Fall. Also wenn du jetzt Geld bei Timo leihst, ich meine, wir wissen beim letzten Mal, du joggst jetzt, also wie soll Timo dir das Wasser reichen? Du sagst einfach, nein, das kriegst du nicht wieder. Du kriegst es nicht wieder.
Du meinst einfach, dass Sebastian viel schneller joggen kann, als ich hinterherkomme.
Ja, und er hat ja auch einen rechten Wumms. Was will man da machen?
Ja, genau. Also, aber dann trinkt Timo mit mir keinen Wein mehr, wenn ich ihm das Geld nicht zurückgebe.
Also, das wäre ein hoher Preis.
Ein sehr hoher Preis. Apropos Preis. Ich habe gehört, PayPal notiert bald bei $100. Lars?
Ja, schön aufgeschwatzt das Thema. Nämlich in der Vorbereitung habe ich nämlich einfach so rausgehauen, dass wenn die Aktie oberhalb von notiert, deswegen möchte ich das nicht missverstanden wissen. Also die Zahlen waren ganz okay. Das wichtige Wachstum bei den Usern ist knapp 7% gestiegen, Umsatzwachstum 9%. Also alles, diese ganzen Wachstumszahlen zwischen 6% und 9%, KGV ist 17. Das ist okay, aber mehr okay als okay finde ich das Unternehmen fundamental immer noch nicht. Ich schaue mal ganz kurz, die Aussage PayPal $100 ist in dem Fall, es tut mir leid, eine charttechnische. Und die Bedingung ist ganz einfach. Und es sieht nach wie vor, wir haben ja, während wir jetzt aufnehmen, zwei schwächere Tage an der Nasdaq erlebt. Und dafür hat sich PayPal aber ganz ordentlich gehalten. Solange die Aktie nicht unter $74,50 abrutscht, lautet mein Kursziel $100. Und vorbörslich, während wir jetzt gerade aufnehmen, am Freitag handelt sie bei 78,80. Und ihr wisst ja, bei so einem Trading-Setup, ich möchte es durchaus so nennen, bei so einem Trading-Setup entscheidet immer das Chance-Risiko-Verhältnis, also wie ist Relation Abwärtsstrecke zur Aufwärtsstrecke. Und nach unten sind es dann halt rund $4. Und zur Oberseite wären es aber $22. Das macht also dementsprechend Chance-Risiko-Verhältnis von 5. Achtung! Zu diesem Zeitpunkt um 10.57 Uhr am Freitag bin ich nicht in so einer Spekulation investiert.
Ich bin investiert, aber ich werf's raus bei $100. Das ist ja noch mein Altbestand bei PayPal. Ja, ich bin ein bisschen im Minus noch, aber ich hatte ja immer diese, deswegen mag ich ja nicht Turnaround. Und ich hatte PayPal ja mal gekauft, weil ich dachte, die haben einen Burggraben, die Marke ist stark, das ist Vertrauen im Finanzbereich, Regulierung ist alles. Aber irgendwie kommen sie auch nicht so richtig voran. Also das war neben VW so eine Position, ist PayPal, wo ich immer denke, weiß nicht, irgendwie so richtig taugen die mir schon lange nicht mehr. Aber jetzt, wo sie ins Laufen gekommen sind, gehe ich mal das Risiko ein, dass sie noch ein bisschen weiterlaufen und ich damit plus minus null rauskomme. Im Übrigen, das, was Lars sagt, die Analysten mögen PayPal auch im Moment. Die Rating ist auf Outperform und das durchschnittliche Kursziel ist so bei $90. Wobei es auch einzelne Analysten gibt, die $95 und $100 angeben. Also auch die Analystengemeinde sagt, die PayPal ist für den Moment zumindest zu günstig. Schauen wir mal.
Lars, merkst du diese Provokation von vor, ich weiß nicht, war das letzte Ausgabe oder vor zwei Ausgaben? Da hast du Sebastian vorgeworfen, ey, Sebastian, du bist doch der treueste Investor. Hast du schon mal irgendeine Aktie rausgeschmissen?
Und jetzt ballert er alles raus, ne?
Jetzt auf einmal wird das Depot aufgelöst hier. Das ist nicht nur wegen der Wegzugsbesteuerung, Sebastian, oder?
Ja, PayPal und ich, wir haben uns auseinandergelebt. Deswegen ist die Treue mittlerweile aufgehoben.
Okay. Ja gut, also aber $100. $100, ist das jetzt also quasi, um nochmal in das Setup von Lars reinzugehen, also jetzt gar nicht unter fundamentalen Aspekten, sondern ist das jetzt etwas, was durchaus wirklich realistisch erreichbar wäre und welche Bedingungen müssten dafür erfüllt sein? Also Bedingungen in dem Sinne, müsste die Nasdaq jetzt unglaublich rennen bis zum Jahresende noch, damit vielleicht auch PayPal in diese Region dann noch kommen könnte? Ich meine, das ist ja dann doch nochmal, also so $78, mal kurz durchgerechnet, so, schon 25, knapp fast 30.
Eigentlich müsste es nur so weitergehen. Und ich möchte an der Stelle auch noch hinzufügen, ich eröffne jetzt vor den, einfach deshalb, weil es nicht notwendig ist, das jetzt zu erzwingen. Ich eröffne jetzt vor den Wahlen gar keine Positionen mehr, auch keine, weder konservativ noch spekulativ. Ich sage zwar, das ist ein Non-Event, aber trotzdem muss man es ja nicht übers Knie brechen. Und die Nasdaq muss sich im Prinzip nur so weiterentwickeln wie bisher. Wir waren im August bei PayPal bei $57. Wir waren jetzt zwischenzeitlich im Hoch bei $83. Also dafür muss sie jetzt noch nicht mal besonders outperformen. Und für die $100, das ist ja einfach Sentiment. Also ob das Unternehmen dann in 6 Wochen oder 8 Wochen $20 mehr wert ist, da muss man jetzt nicht sagen, fundamental. Also das wird wahrscheinlich, wenn es passiert, vor den nächsten Quartalszahlen passiert sein. Wir haben also gar keine fundamentalen Daten bis dahin. Von daher ist es wirklich eine technische Analyse. Nicht mehr, nicht weniger.
Jetzt gehen wir aber mal so ein bisschen ins Fundamentale beim nächsten Thema. Das habe ich mitgebracht. Wir lüften das Geheimnis um den wahren Google-Killer. Das, also eigentlich gilt ja immer so ChatGPT als der Google-Killer, also Microsoft dann im übertragenen Sinne. Und ich habe jetzt einfach mal die These mitgebracht, nee, eigentlich ist das ja Amazon. Weil Amazon, muss man ja auch mal sehen, dass die jetzt auch mittlerweile, also das ist nicht brutal hoch, der Revenue-Anteil, also an den Gesamtumsätzen des Werbegeschäfts, aber es ist auf jeden Fall ein erklecklich wachsendes Werbegeschäft, was sie haben. Also wir haben jetzt im, was war das, dritten Quartal haben sie 14,3 Milliarden Umsatz gemacht mit Werbung und das ist ein Wachstum von 19% gegenüber dem Vorjahr. Also da sieht man schon die Dimension, 14,3 Milliarden, also im Kontext von Amazon ist noch winzig, aber es ist natürlich etwas, was potenziell schon sehr interessant werden könnte, weil Amazon hat natürlich, ist ja, also hat ja die perfekte Plattform dafür. Also sowohl mit dem Fire TV, da wird mir jetzt immer wieder schön Werbung eingeblendet. In Prime kommt ja auch die Werbung jetzt rein. Die Werbeblöcke sind noch relativ kurz, also so eine Minute. Meistens sind es so 3 Spots, die da gezeigt werden. Aber es ist relativ hochwertige Werbung. Also das ist ja jetzt nicht so diese, ich benutze jetzt mal den Ausdruck Billo-Werbung, also überall flattert hier so ein Affiliate-Deal irgendwie mit rein oder irgendwie so ein Sales-Schnäppchen, sondern ich habe den Eindruck, da machen Marken durchaus Branding-Werbung mit hochwertigen Spots und ich glaube, das sind so Werbeplätze, die du dir dann auch potenziell ein bisschen mehr kosten lässt, als dann halt einfach irgendwie ein gutes Ranking in Google. Und ja, insofern ist halt die Frage, also alle gucken auf Microsoft und möglicherweise ist Microsoft gar nicht so der potenzielle neue Werbegigant über ChatGPT, weil, das ist jetzt meine zweite These, das Nutzungsverhalten ist was komplett anderes. Ich glaube, dass diese Large Language Models dermaßen überschätzt werden, was das Suchverhalten angeht, weil ich schmeiß jetzt nicht das ChatGPT an und sage, hey, jetzt nenn mir mal 5 gute Restaurants hier in München, sondern da mache ich Google, weil ich glaube, von ChatGPT und diesen Large Language Models, da will ich was Konkretes. Also da will ich, ich schmeiß da einen Text rein und zieh mir da die 3 Kernaussagen irgendwie bitte raus. So, bam. Also so ganz einfache Sachen irgendwie, für die ich jetzt Zeit bräuchte. Aber um so Entscheidungen zu treffen, das will ich selber noch machen. Da will ich nicht, dass mir irgendein Large Language Model da vorschlägt, also dann geh doch mal mit dem Sebastian ins Brenner oder so. Sondern wenn, dann will ich da selber vielleicht habe ich auch Spaß daran, da einfach mal so ein bisschen rumzusearchen über Google, welche Restaurants sind denn, wie sind die Speisekarten und was haben die für einen Eindruck? Also so mir selber diesen Eindruck zu verschaffen. Und ich glaube, da wird Google immer groß sein. Und mit Gemini haben sie natürlich nochmal eine Möglichkeit, also auch ChatGPT in anderer Sache anzugreifen. Also irgendwie ist Gemini, sorry für den Gedankensprung, ist Gemini so ein bisschen volatil. Also ich habe manchmal den Eindruck, das kann gar nichts. Und jetzt habe ich wieder 2, 3 Prompts da reingeworfen, wo ich gedacht habe, wow, das ist aber richtig stark. Und insofern stelle ich jetzt einfach mal meine These in den Raum. Potenziell ist Amazon gefährlicher, was das Werbegeschäft angeht, als Microsoft für Google.
Vorher möchte ich noch kurz anfügen, Tantris wird als erstes genannt. Keine Ahnung, ob du das kennst in München.
Ja,
klar. Ein ikonisches Restaurant, das seit 1971 für seine exzellente Küche bekannt ist. Siehst du?
Es gibt 3 Tantris sogar in München, richtig, oder Timo?
3?
Tantris DNA und...
Oh, das weiß ich. Also ich habe ja einen Gutschein von Tantris übrigens von euch geschenkt bekommen. Zu meiner Hochzeit.
Fürs Tantris? Ich dachte, ja. Wir haben was für Tantra geschickt. Toll.
Ja, genau, ich habe mich auch gewundert. Ihr kennt doch meine Vorlieben. So hier, ich gehe ganz gerne bei McDonald's essen, aber doch nicht hier.
Ich antworte mal, ich versuche mal auf deine Frage zu antworten, Timo. Ich finde, wir müssen in der Mitte teilen die Frage. Und zwar zwischen, wer dominiert künftig den Markt für Suchanfragen, erstmal vom Traffic, vom Volumen, und wer verdient damit Geld mit Werbung? Und wenn du jetzt mal reinguckst, also ich muss sagen, ich habe eine komplett fundamentale andere Herangehensweise als du. Ich nutze Google immer weniger. Ich nutze extrem viel Perplexity für Fragen. Also ich bin Anfang Dezember in Vietnam und im März in Südkorea. Ich lasse mir da die ganze Reise erstmal planen und dann denke ich weiter, was ich Bock habe. Aber das mache ich gerne immer mit Google, weil ich gar keine Lust habe, mir diese Webseiten durchzusuchen und mich durchzuklicken durch irgendwelche Texte, die dann da am Ende SEO-optimiert aufpoppen. Also da finde ich, ist Perplexity brutal stark. Und seit gestern Abend, am Donnerstag, hat auch ChatGPT die neue Suchfunktion und holt da auch deutlich auf. Und da ist ja erstmal die Frage, ist die Google-Suchmaschine damit irgendwann überflüssig, weil die Leute lieber zu Perplexity oder irgendeiner anderen KI gehen, weil du einfach eine Antwort auf deine Frage kriegst und nicht 20 Links, wo du dich erstmal durchklickst. Und das Zweite ist aber, kann man damit Geld verdienen? Also Perplexity versucht ja zumindest Geld zu verdienen, jetzt langsam mit Werbeeinblendungen. Da stellst du natürlich auch, wenn du jetzt sagst, schick mir mal den besten Laufschuh, klickst du dann auf den Link und kaufst ihn per Affiliate. Oder kannst du überhaupt in Perplexity so viel Werbung drumherum einbauen wie Google? Also da sehe ich Google schon noch deutlich in der Führung momentan. Aber Google, das Geschäftsmodell, das Monopol, was ja auch im Internet-Zeitalter gerechnet relativ alt ist, diese Suchmaschine, die wird schon durch neue Technologien bedroht. Das heißt jetzt aber nicht, dass ich deswegen meine Alphabet-Aktien verkaufe, sondern da mag ich eher die Diversifizierung, dass ich Alphabet und Meta und Amazon habe, weil ich mir sicher bin, dass die alle irgendeine Lösung finden, wie sie noch mehr Geld verdienen können. Aber kommen wir mal zurück zu Amazon. Ich habe mir eine interessante Statistik rausgezogen aus den USA von eMarketer.com und die listen immer die Werbeeinnahmen beziehungsweise auch den Anteil des jeweiligen Unternehmens am Gesamtmarkt der USA ein, also am gesamten Werbevolumen. Und da ist es wirklich interessant, denn 2021 hatte Google einen Anteil von 28,4% aller Ausgaben für Werbung in den USA. Knapp dahinter mit 23% Meta. Dann 10% waren Amazon und dann hatten wir noch Microsoft und TikTok so mit 3 und 1%. Kommen wir jetzt mal auf die Schätzung für nächstes Jahr. Da hat Amazon von 10 auf über 15% schon aufgeholt, also den Marktanteil um 50% bereits erweitert, während Google von 28 auf unter 25% gefallen ist und Meta von 23 auf 21. Das zeigt, diese Grafik zeigt ein ganz starkes Wachstum der Marktanteilgewinnung bei Amazon, zeigt, wie die Platzhirsche Google bzw. Alphabet und Meta verloren haben, aber auf einem hohen Niveau. Und wie aber bei Microsoft sich relativ wenig tut. Also Microsoft hat es bisher nicht geschafft, da irgendwie groß was rauszuschneiden. Mal gucken, ob sie das dann über die KI hinkriegen. Aber Stand jetzt, ganz vorne Platz 1 ist weiterhin Alphabet. Aber Amazon holt mit großen Schritten hier auf. Also von daher, ob es ein Google-Killer ist, das kann ich, finde ich, jetzt noch nicht abschätzen. Aber Amazon verdient auf jeden Fall in dem Bereich immer mehr Geld, macht dadurch immer mehr Druck. Und das muss ich sagen, aus der unternehmerischen Brille heraus finde ich gar nicht schlecht, weil es ist immer falsch bei Unternehmen, wenn sie sich auf Geschäftsmodellen ausruhen. Das erhöht natürlich den Druck auf Google und Alphabet, dass man das Geschäftsmodell wieder der neuen Zeit anpasst. Und das machen sie ja mit Gemini und das machen sie ja auch mit anderen Monetarisierungsmöglichkeiten. Also von daher, sie haben auf jeden Fall, sie spüren den Atem von Amazon im Nacken, um mal eine schöne Metapher hier zu bilden.
Ja, ich mach's mal kurz. Ich bin kein Alphabet-Aktionär, sondern ein Amazon-Aktionär und froh, dass die Aktie vorbörslich schon wieder in Richtung ihrer Allzeithochs tendiert. Für mich ist Amazon ein bisschen spannender. Ich muss allerdings fairerweise sagen, ich würde es als Goodie mitnehmen, wenn sie in dem Revenue-Geschäft so stark weiter wachsen wie bisher. Es ist und bleibt momentan Retail, es bleibt Cloud. Und das, was sich daraus entwickeln kann, und da ist das Potenzial meines Erachtens noch groß genug. Bei Alphabet sehe ich eben letztlich nicht nur Amazon, sondern auch noch andere, die potenziell ihre beinahe Monopolstellung hier gefährden könnten. Sebastian hat selber gesagt, er verwendet für einige Suchanfragen. Also für diese Suchanfragen verwendet man dann mehr dies. Mittlerweile, ich denke, ChatGPT ist schon auch ganz schön gut in Suche geworden. Also wenn man fragt, such mir eine Studie oder eine Quelle raus, das funktioniert nicht immer. Insbesondere auf Webseiten, so lala. Aber die Geschwindigkeit, in der sich das entwickelt, die ist schon beeindruckend. Insbesondere, darf man ja nicht vergessen, es ist nicht nur ChatGPT. Ich weiß nicht, ob ChatGPT in 2 Jahren immer noch State of the Art ist. Ich glaube, diese Modelle werden wahnsinnig kompetitiv gegeneinander antreten. Aber so oder so ist das dann die eine Suchmaschine, und im Moment sagst du halt auch googeln, dass der Status ist, glaube ich, nicht uneingeschränkt. Fairerweise muss man auch sagen, dass Google oder Alphabet gute Zahlen geliefert hat hinsichtlich Cloud-Business und so weiter. Also der eine wird den anderen schon nicht komplett auffressen in der Größenordnung. Aber ja, momentan long and strong Amazon.
Warum denn Amazon und nicht Alphabet? Also nur ganz kurz, was gefällt dir an Amazon besser?
Das Alphabet hatte immer schon, und deswegen finde ich das Unternehmen auch spannend. Allein schon, wenn man, schaut euch mal, das sollte man als Alphabet-Aktionär auf jeden Fall machen, weil es einem gute Laune ins Gesicht treibt, das Beteiligungsportfolio an. Da sagt man, was für Perlen da theoretisch noch sein könnten. Nur bei der schieren Größe von Amazon müssten das schon extrem erfolgreiche Startups wie zum Beispiel Reddit sein, die dann noch wirklich zum Ergebnis beitragen. Das ist so ein bisschen der Fluch des Riesentankers. Allerdings ein Riesentanker, der immer noch sehr flott unterwegs ist, keine Frage. Da reichen dann kleine Beteiligungen, die gut laufen, reichen nicht mehr aus. Und es muss im Prinzip immer wieder eine Revolution des Kerngeschäfts sein. Und ich glaube, wenn wir uns das Kerngeschäft, nämlich die Suchmaschine und damit verbunden die Ads anschauen, dann ist das ein angreifbares in den nächsten Jahren. Und das Kerngeschäft von Amazon sehe ich dahingehend etwas robuster.
Reddit hast du jetzt gerade schon genannt. Das ist eine sehr junge Aktie, Aber ja, Reddit hat ja irgendwie auch schon so, trotzdem so ein bisschen Kultstatus irgendwie. Also da gibt es die Mauerstraßenwetten und so weiter. Dann wurde, glaube ich, auch damals losgetreten. Ah, sorry, ich komme jetzt nicht drauf.
Kitty.
Ja, auch. Roaring Kitty. Ja, genau, der GameStop-Hype. Also quasi diese Auflehnung, genau, von den Kleinanlegern gegen die Großen, gegen die Hedgefondsmanager, ich glaube gegen Citadel ging es und andere. Und ja, genau, also irgendwie scheint das so ein Tool zu sein, wo sich etwas nerdige Kleinanleger irgendwie auch sehr, sehr gerne austauschen, aber nicht nur. Und Reddit ist, wann sind die an die Börse gegangen? Das war im letzten Jahr, oder? Oder war das noch in diesem Jahr?
Ich gucke nach. Entweder Anfang.
Die sind auf jeden Fall noch nicht so lang an der Börse. Nee. Aber jetzt zumindest zuletzt ganz gut gestiegen.
Ja, im April. Mhm.
Ja. Was haltet ihr von diesem Wert?
Also die Spannende finde ich, ich glaube, dass der Deal, den sie gemacht haben mit Alphabet, über die wir gerade gesprochen haben, für Reddit unglaublich gut war. Wenn man sich, es gibt schon erste Stimmen aus einigen Tech-Foren, die sagen, so geht's nicht. Wieder ein Vorwurf an Alphabet. Die Reddit-Suchergebnisse, also sprich, du suchst nach irgendeiner Diskussion, irgendeinem Topic, dann bekommst du wirklich augenscheinlich, das sieht jeder, ganz früh Reddit-Ergebnisse dazu angezeigt. Und es gab eigentlich einen kleinen 60 Millionen Dollar, also kleinen hinsichtlich der Größe der Unternehmen, Deals mit Reddit und Alphabet, der da lautete, ja, sie haben es nicht so offen ausgedrückt, aber man wird euch finden und übrigens, glaube ich, ziemlich exklusiv. Die Reddit-Ergebnisse findet man in der Form nur in der Google-Suche. Und dafür darf, und das ist der interessante Part für Alphabet, dafür dürfen wir euren Content für die für die Ausbildung unseres Large Language Models verwenden. Und ich glaube, das war der Klassiker einer Win-Win-Situation. Ob das jetzt schon der Grund war dafür, dass Reddit hinsichtlich der Quartalsergebnisse so durch die Decke gegangen ist, aber es läuft. Also das Wachstum war, glaube ich, 60%, 59% und hat damit auch die Analystenschätzung deutlich überboten. Von daher unterschätzt, ich tue mich immer ein bisschen schwierig nach so einer Rallye, aber wenn sich das so weiterentwickelt, dann ist es sicherlich ein Unternehmen mit Potenzial. Ich würde es schon als Zock bezeichnen, aber wenn sich die Story so weiterentwickelt, dann kann da noch mehr bei rauskommen.
Auf jeden Fall brutales Upgap hier nach den Zahlen. Ne? Wow, das ist ja Wahnsinn.
Mal 30% oder sowas, ne?
Ja.
Ich finde bei Reddit spannend, es gibt ja immer noch die Diskussion, das hattest du jetzt auch so bei den Zahlen bei Meta, ob diese Monsterinvestitionen in KI irgendwann sich auszahlen. Und da ist eigentlich Reddit ein gutes Beispiel, weil neben dem, was du gesagt hast, Lars, neben diesem höchst perfekten Deal, der da abgeschlossen wurde, hat ja Reddit auch noch geschafft, mehr Werbung und bessere Werbung auszuspielen, angeblich KI gesteuert, und ist dran auch mit künstlicher Intelligenz die Reddit-Foren und die Subreddits, also in verschiedene Sprachen zu übersetzen, was natürlich noch mehr Reichweite bringt, vor allem wenn dich dann wieder Google ausspielt in den einzelnen verschiedenen Sprachfamilien. Also von dort sieht man schon, wie mit KI relativ schnell so ein Geschäftsmodell nochmal auf ein ganz anderes Level gehoben werden kann. Ich bin jetzt kein Reddit-Aktionär, ich werde es wahrscheinlich auch nicht werden, da mir reicht es, wenn ich bei den großen Tech-Firmen dabei bin, weil da wird in meinen Augen früher oder später noch viel, viel mehr Geld verdient werden. Da brauche ich jetzt nicht, wenn ich Meta-Aktionär bin, unbedingt Reddit. Finde aber Reddit zu beobachten spannend, gerade aus dieser KI-Perspektive heraus.
Ihr wisst aber schon, was das für uns bedeuten kann, ne? Ich meine, was Reddit kann, je m'appelle Lars, j'habite à Glücksburg, le ciel est bleu.
Was ist das für eine Sprache?
Wir beide Dip international, wir gehen French, wir gehen überall hin. Das wäre doch top. So schnell kannst du nicht expandieren.
Je m'appelle Timo.
Timo. Nein, du sollst nicht ins Ostdeutsche übersetzen. Timo. Entschuldigung. Darf man das sagen? Ja, logisch. Ich mache ja bei mich selber auch Scherze.
Das war Frexisch. Neue Sprache. Ja. Gut, also ich habe zu Reddit auch nichts mehr zu sagen, außer brutales Upgap und ich finde, ansonsten habt ihr das gut eingeordnet.
Du hast heute auch schon viel gesagt.
Ja, ja, ich bereite mich jetzt nur noch darauf vor, also die Aktien lasse ich außen vor, das ist mir alles zu klein. Ich versuche mich immer daran, irgendwelche Legenden zu zerlegen oder ihnen den Nimbus abzusprechen, den sie haben, so Helmut Schmidt, Richard David Precht, wer wird es in der nächsten Woche mal sehen.
Beckenbauer,
wir finden jemand.
Beckenbauer
kalt, der
Fußballer nochmal. Nee, das wird deine Spezialität. Prominente, die sich nicht mehr wehren können, zu zerlegen im Nachhinein. Ja, genau. Nur das hat es noch schäbiger.
Damit bin ich mit Sicherheit Anwärter auf irgendeinen Fairplay Award oder so. Nicht.
Ja, irgendeinen Award kriegt man immer für irgendwas.
Irgendeinen Award kriegt man für, genau. Alright, dann wünsche ich euch erstmal noch ein schönes Wochenende und wir sehen uns gesund und munter in der nächsten Woche. Macht's gut. Tschüss.
Bis dann.
Ciao.